RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. Die Olympiabewerbung Berlins hat Bürgermeister Wegner gegen Kritik verteidigt. Für die Stadt hätten die Olympischen Spiele durchaus eine nachhaltige Wirkung. Das sagte Wegner in der RBB 24 Abendschau. Von der Bewerbung profitiere auch der Breitensport. Wegner will außerdem die Menschen in den Städten, in denen die Spiele stattfinden sollen, mit einbeziehen. Das müsse jetzt mit den Partnerbundesländern besprochen werden. Im Gazastreifen ist es zu Chaos bei der Eröffnung eines neuen Verteilzentrums für Hilfsgüter gekommen. 3 Menschen sollen dabei, laut palästinensischen Angaben, getötet worden sein. Das Verteilzentrum steht unter der Kontrolle einer Stiftung, die von Israel und den USA unterstützt wird. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Tausende von Palästinensern haben das neue Verteilzentrum für Hilfsgüter westlich von Rafah gestürmt. Abgrenzungen und Schutzzäune wurden niedergetrampelt. Berichten zufolge sollen aus einem Hubschrauber Schüsse abgegeben worden sein. Augenzeugen berichten in sozialen Medien, dass die schwer bewaffneten Söldner einer US-Sicherheitsfirma die Flucht ergriffen haben sollen.
Bundesgesundheitsministerin Waken hat sich dafür ausgesprochen, dass Hausärzte für Patienten immer die erste Anlaufstelle werden sollen. Mit einer stärkeren Steuerung zu den Fachärzten ließen sich Doppeluntersuchungen und lange Wartezeiten vermeiden. Das sagte sie bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetags. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD mit gezielterer Patientensteuerung mehr Effizienz bei der Versorgung erreichen. Handys müssen an Brandenburger Grund- und Förderschulen ab dem nächsten Schuljahr vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Die neue Regelung soll für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Das teilte das Bildungsministerium dem RBB mit. Lehrkräfte dürfen aber die Nutzung der Handys erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann hat den langjährigen Präsidenten Parzinger abgelöst. Ute Zill, RBB 24.
Die bisherige Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist bei einem Festakt im neuen Museum auf der Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernahm den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Parzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die staatlichen Museen Berlins, die Staatsbibliothek und das staatliche Institut für Musikforschung.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts bewölkt und Regen. Tiefstwerte 15 bis 13 Grad. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 20 und in Cottbus 17 Grad. Morgen meist bedeckt und regnerisch und nur wenig Sonne bei maximal 17 bis 19 Grad. Am Donnerstag nur noch einzelne Schauer. Im Laufe des Tages sonnig und meist trocken. Die Zeit, es ist 23.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Da ist immer noch einiges los auf den Straßen. A1 Lübeck-Hamburg vor der Norderelbe-Brücke in beiden Richtungen 2 Kilometer Stau wegen eines Schwertransports. A2 Oberhausen Richtung Dortmund zwischen Oberhausen-Holten und Oberhausen-Königshardt 2 Kilometer Stau. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Ost und Heimsheim 3 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Die A39 Braunschweig Richtung Salzgitter ist zwischen Salzgitter-Lichtenberg und Westerlinde wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und eine Meldung für Langenhagen im Bereich am Pferdemarkt zwischen Gaustraße und Balzroderstraße wurde eine Flakgranate gefunden und wird noch heute kontrolliert gesprengt. Der Bereich von ca. 200 Metern um die Fundstelle ist gesperrt. Ihnen eine gute und vor allem sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Reza Wafa. Guten Abend. Einige Beobachter sagen, viel zu spät. Viel zu spät, dass EU-Länder Kritik an Israels Vorgehen üben. Schätzungsweise mehr als 50.000 Palästinenser sind ja bereits bei israelischen Angriffen getötet worden. Darunter viele, viele Kinder. Und in Gaza steht ja kaum mehr ein Stein auf dem anderen. Andere Beobachter sagen, es ist jetzt mal an der Zeit, Kritik zu üben, um zumindest auch darüber nachzudenken, ob Israel weiter Waffen bekommen soll. Da ist Deutschland im Moment noch nicht. In jedem Fall gibt es längst nicht nur noch Zustimmung für Israel. Auch nicht aus Brüssel. Sabrina Fritz.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich in einem Telefonat mit dem König von Jordanien. Darin nannte sie die Angriffe auf zivile Gebäude in Gaza wie Schulen abscheulich. Sie forderte Israel auf, sofort humanitäre Hilfe zuzulassen und die Eskalation zu stoppen. So deutliche Worte hat man von der Kommissionspräsidentin bislang noch nicht gehört. In dem Gespräch mit dem jordanischen König forderte sie aber auch eine sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln, die noch in den Händen der Hamas sind. Damit wird auch der Druck aus der EU auf Israel stärker. Bereits vergangene Woche hatte die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas, angekündigt, das Kooperationsabkommen mit Israel zu überprüfen. Dieses regelt den wirtschaftlichen Austausch zwischen der EU und Israel. Die EU ist der wichtigste Handelspartner für das Land. Die größte militärische Unterstützung liefern die USA. In einem offenen Brief warfen über 2000 EU-Mitarbeiter der Europäischen Union Untätigkeit vor.
Also, die Diskussion in der EU läuft, während in Gaza täglich Menschen sterben. Und in Deutschland haben einige die Worte des Kanzlers in Richtung Israel als besonders deutlich wahrgenommen. Bundeskanzler Merz hatte ja gesagt, dass das, was die israelische Armee da mache, er nicht mehr verstehen würde. Heißt das im Umkehrschluss, dass er das, was in Gaza vor ein oder zwei Wochen passiert ist, noch mitgetragen hat? Da war die Situation ja nicht signifikant anders. Darüber hat meine Kollegin Birgit Langhammer vom NDR mit zwei ARD-Korrespondenten gesprochen. Zum einen mit Julio Segador in Tel Aviv und zum anderen mit Tim Aßmann im Berliner Hauptstadtstudio. An Julio Segador ging die erste Frage, und zwar, wie werden diese Worte des Kanzlers in der israelischen Politik und Öffentlichkeit aufgenommen?
Also die erste Kritik, die beginnt jetzt so ein bisschen, dass man die ersten Videos auch von den Aussagen von Friedrich Merz hier zeigt in der Öffentlichkeit, in verschiedenen TV-Stationen. Die Regierung selber hat sich noch nicht dazu geäußert und ich gehe davon aus, dass sich so schnell die Regierung dazu auch nicht äußern wird. Möglicherweise der Außenminister, weil ja auch Wadifuhl, der deutsche Außenminister, sich jetzt geäußert hat. Aber ich halte es für eher unwahrscheinlich und das hängt auch damit zusammen, dass man eigentlich davon ausgeht, dass Deutschland eben immer noch ein Staat ist, der sehr, sehr eng an Israel Seite steht. Es wird ja auch immer trotz der Kritik gesagt, auch Friedrich Merz hat das ja sehr, sehr deutlich gesagt, dass es nach wie vor Staatsräson ist, dass man an der Seite Israels steht und dass natürlich Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat. Dann aber die Kritik. Ich persönlich glaube, dass man hier in Israel froh ist, dass die Kritik nicht deutlicher ausgefallen ist. Da gab es vor allem in der vergangenen Woche ja ganz andere Töne, vor allem aus Madrid und aus Paris. In Madrid, wo ja der spanische Ministerpräsident Sanchez das Wort Genozid auch in den Mund genommen hat im Parlament. Also man ist, glaube ich, froh, dass da nichts Schärferes aus Deutschland gekommen ist und lässt es dabei auch bewenden.
Die Frage nach Berlin, Herr Aßmann, weiß man denn, wieso Friedrich Merz jetzt so offen Kritik an Israel übt, obwohl es vielleicht ja sogar noch hätte schärfer sein können? Weil Vorwürfe gibt es gegen Benjamin Netanyahu und seine Regierung ja durchaus schon länger. Der Internationale Strafgerichtshof zum Beispiel hat ihn auch angeklagt.
Ja, ich glaube, es ist eine Gesamtlage entstanden am Wochenende, die Friedrich Merz dann letztlich dazu veranlasst hat, sich jetzt so zu äußern, wie er das getan hat. Schärfer, als er das bisher getan hat, schärfer als auch irgendein deutscher Regierungschef vor ihm. Verschiedene Sachen sind da, glaube ich, zusammengekommen. Das eine ist der Druck europäischer Partner, die eben Sanktionen gegen Israel erwägen oder fordern und möchten, dass Deutschland hier sich beteiligt. Das andere ist auch die Stimmung in der deutschen Bevölkerung. Umfragen zufolge ist eine Mehrheit der Deutschen gegen das israelische Vorgehen aktuell im Gazastreifen. Dann kommt hinzu, dass auch im Regierungslager von Seiten der SPD es ja nun immer mehr Stimmen gibt, immer zahlreichere und lautere Stimmen, die Konsequenzen in der deutschen Regierungspolitik gegenüber Israel fordern, Stichwort Waffenembargo. Und schließlich, so ist zu hören, waren es auch noch Vorfälle vom vergangenen Wochenende im Gazastreifen, die Merz betroffen und auch persönlich betroffen gemacht haben. Unter anderem der Fall einer palästinensischen Ärztin, die 9 ihrer 10 Kinder bei einem Angriff in Gaza verloren hat. All das führte wohl dazu, dass Friedrich Merz sich am gestrigen Tag anders äußern wollte als eben zuvor und das dann auch getan hat.
Und wenn wir noch mal zur israelischen Strategie kommen, wie sieht die denn aus, wenn wir auch von einer neuen Hilfsorganisation hören, die von Israel und den USA unterstützt wird, die hunderttausende Menschen in Gaza versorgen soll, aber hoch umstritten ist und deren Direktor selbst hingeworfen hat?
Also ich denke, Israels Strategie, vor allem jetzt auch, nachdem es ja wirklich weltweit sehr, sehr heftige Kritik gibt, ist, dass man jetzt wirklich sehr, sehr schnell die Kriegsziele erreicht. Die Kriegsziele, die da lauten, die Hamas, die Terrororganisation zu zerschlagen und auch die Geiseln zu befreien. Und es ist ja von Anfang an die Taktik und auch das Vorgehen von Benjamin Netanyahu und auch vom israelischen Militär, dass man eben versucht, mit hohem militärischen Druck diese Kriegsziele zu erreichen. Und jetzt wird dann nochmal sozusagen nachjustiert. Man versucht jetzt noch mehr Druck militärisch auszuüben, wobei das wirklich insofern fraglich ist, weil von der Gegenseite, von der Hamas, dann nicht mehr viel kommt. Aber es ist das Kriegsziel und er hat ja gesagt, oder beziehungsweise das israelische Militär hat ja in den letzten Tagen klar gesagt, sie wollen jetzt wirklich drei Viertel des Gazastreifens besetzen, wollen die Bevölkerung, wie es dann auch Benjamin Netanyahu gesagt hat, in eine sterile Zone im Südwesten des Gazastreifens bringen, damit sie da freie Hand haben und damit sie dann auch dieses Kriegsziel der Zerschlagung der Hamas erreichen. Sie haben diese neue Hilfsorganisation, die jetzt da ja wie aus dem Hut gezaubert wurde in den vergangenen Wochen und Monaten benannt. Da geht es um die Gaza Humanitarian Foundation, eine Stiftung, die im Februar in Genf gegründet wurde. Das ist sehr, sehr intransparent. Man weiß gar nicht genau, wer eigentlich die Finanziers sind dieser Stiftung. Tatsache ist, sie hat heute begonnen, dass sie die ersten Verteilerzentren in Betrieb genommen hat. Das erste in Rafah, ein zweites soll heute noch im Laufe des Tages eröffnet werden. Man hofft von Seiten der Stiftung, dass man eben mit diesen Verteilerzentren rund 300.000 Menschen mit Nahrungsmitteln, mit Medikamenten versorgt. Allerdings, wenn man sieht, dass vier dieser Verteilerzentren eröffnet werden sollen, dann kommt man natürlich nur auf circa 1,2 Millionen Menschen. Also rein rechnerisch kann hier die Bevölkerung in Gaza gar nicht erreicht werden, die Gesamtbevölkerung. Und das ist eben auch die Kritik, die es vor allem von den Vereinten Nationen gibt, heute auch wieder geäußert, dass das Ganze eigentlich nur eine Ablenkung sei, um bestimmte Kriegsziele eben zu erreichen, dass man über diese Verteilerzentren die Bevölkerung auch in bestimmte Regionen bringt, weil die angewiesen sind, dorthin zu gehen. Also es ist nicht so, dass man die Hilfsgüter zu den Menschen bringt, sondern die Menschen müssen ab sofort eben zu diesen Verteilerzentren gehen. Wir haben jetzt schon die ersten Bilder gesehen, westlich von Rafah hat so ein Verteilerzentrum die Arbeit aufgenommen und da waren lange Schlangen zu sehen. Die Menschen haben die ersten Pakete bekommen. Was ist da drin? Nudeln, Bohnen, Mehl, Salz, Sesampaste und Reis. Und sie haben sich auch drum gestritten. Man hat das deutlich gesehen auf den Bildern in den sozialen Medien. Es hat erste Schießereien auch gegeben. Also man muss abwarten, ob wirklich das Ganze zum Erfolg führt, aber da ist wirklich sind sehr, sehr viele Fragezeichen angebracht.
Jetzt haben wir gerade aus Israel gehört, dass Zeit natürlich auch ein Thema ist. Herr Aßmann, wenn wir auch bei der Zeit bleiben, welche konkreten politischen oder auch diplomatischen Konsequenzen könnten denn jetzt aus der deutschen Kritik an Israel folgen, also in Bezug auf Waffenlieferungen oder auch Hilfsgelder, wenn wir eben auch sehen, Zeit ist immer ein Faktor und das zieht sich alles bis hierhin schon.
Also in der Theorie ist natürlich vieles denkbar, denn die deutsch-israelischen Beziehungen sind vielfältig. Aber konkret geredet, denke ich, wird vor allem über zwei Felder. Das eine wären eben gemeinsame Sanktionen mit europäischen oder internationalen Partnern. Kanada, auch Frankreich, Großbritannien haben da schon einen Vorstoß gemacht. Spanien treibt die Idee eines internationalen Waffenembargos voran. Dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, das Partnerschaftsabkommen auf europäischer Ebene auszusetzen. Sowas alles könnte Deutschland aktiv sich daran beteiligen oder eben es aber auch nicht mehr blockieren. Das wären Möglichkeiten. Konkret diskutiert wird natürlich öffentlich und auch im politischen Berlin, denke ich, auch sehr konkret zum Teil eben die Frage eines Waffenembargos. Also ein kompletter Exportstopp von deutschen Rüstungsgütern nach Israel oder eben ein Teilexportstopp von Rüstungsgütern, die konkret im Gaza-Krieg verwendet werden könnten. Allerdings, wenn man da ins praktische Feld guckt, dann könnte das zumindest von dem, was zuletzt wohl dem Vernehmen nachgeliefert wurde, schon ziemlich viel betreffen. Was aber nicht diskutiert wird, ist eben ein komplettes Einfrieren der Beziehungen oder so. Das wird nicht passieren. Ich denke, jetzt ist man im politischen Berlin auch noch in der Phase, wo man auf ein Einlenken in Jerusalem hofft, wo man darauf hofft und darauf setzt, dass diese schärferen Äußerungen, die jetzt zu hören sind von Friedrich Merz und anderen, dass die zu einem Einlenken in Jerusalem führen.
Information und Einschätzung waren das von Julio Segedor aus Tel Aviv und Tim Aßmann aus dem Hauptstadtstudio. Die Zeit, es ist 23.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und dieser Tag ist geprägt von einer Vision. Olympische Spiele in Berlin und Brandenburg sowie drei weiteren Bundesländern. Das Thema ist nicht unumstritten, auch wegen der hohen Kosten. Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke aber waren bei der Präsentation der ersten Pläne heute ganz hingerissen. RBB-Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten war dabei.
Beachvolleyball am Brandenburger Tor, Triathlon auf der historischen Glienicker Brücke in Potsdam, Segeln in Kiel oder Rostock-Warnemünde oder Ballsport in Leipzig. So könnten Olympische Spiele aussehen, wenn es nach Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner geht. Für ihn wären das Spiele mit internationaler Strahlkraft.
Wir brauchen mehr Zusammenhalt, wir brauchen Ziele, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann Olympia befördern.
Frieden, Zusammenhalt, große Worte wurden für diese Bewerbung mit dem Namen Berlin Plus gewählt. Wann es stattfinden könnte, unklar. 2036, 2040 oder 2044 lauten die möglichen Daten. 2036 gilt als umstritten, denn dann wäre es genau 100 Jahre her, dass die Nationalsozialisten die Spiele im Berliner Olympiastadion für ihre Propaganda missbraucht haben. Über das Datum wird schlussendlich das Internationale Olympische Komitee entscheiden. In Berlin ist aktuell vor allem wichtig, es sollen nachhaltige Spiele werden.
Olympische Spiele bedeuten eben auch, wenn das olympische Feuer erloschen ist, dass es nicht vorbei sein darf. Sondern die Folgewirkungen für eine Gesellschaft, die müssen 20 Jahre nachhalten. Mindestens.
So sollen etwa die 2500 Wohnungen im olympischen Dorf zwischen Berliner Westend und Grunewald auch im Nachhinein nutzbar sein. Bezahlbar, wie Berlins Innensenatorin Iris Spranger betonte. Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sollen die Spiele vor allem die junge Generation erreichen und motivieren.
Um Kindern und Jugendlichen Vorbilder zu geben, und zwar die richtigen Vorbilder, Vorbilder im Sport. Und damit auch einen großen Beitrag leisten, übrigens für den Breitensport. Denn Spitzensport ohne Breitensport funktioniert nicht genauso wenig wie Breitensport ohne Spitzensport funktionieren kann.
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern konkurrieren aktuell noch um die Austragung der Segelwettbewerbe. Schleswig-Holstein unterstützt die Berlin-Plus-Bewerbung genauso wie eine Hamburger Bewerbung. Welche Stadt oder Region letztendlich für Olympische Spiele in Deutschland ins Rennen geht, das entscheidet sich erst im Herbst 2026.
Soweit Ann-Christine Schenten. Olympische Spiele in der Region, eine Chance für viele, aber wie gesagt, das ist ein nicht unumstrittenes Projekt. Und unser Reporter Kavi Koroschi hat einige Reaktionen gesammelt.
Kosten und Nutzen von sportlichen Großereignissen bleiben für den Steuerzahler umstritten. Uwe Hicksch vom Bündnis No Olympia bezweifelt, dass die Olympischen Sommerspiele letztlich ihr Geld wert sind. No Olympia setzt sich in Berlin für einen Volksentscheid ein, in dem über das Sportereignis abgestimmt werden soll.
Der Berliner Senat spielt immer bei Großprojekten damit, dass angeblich dann auch Dinge passieren, die den normalen Menschen helfen würden. Bisher war es in der Vergangenheit nicht der Fall.
Berlin, so Hicksch, müsse sich auf teure Spiele einstellen. Der Berliner Landessportbund sieht das anders. Sprecher Gerd Graus meint, unterm Strich würde Berlin gewinnen.
Es ist natürlich nicht nur Berlin, die das bezahlen müsste, sondern dann wird es dann nachher tatsächlich ganz viele Gelder vom Bund geben.
Auch der Landessportbund Brandenburg ist zuversichtlich, dass nicht nur der Spitzen-, sondern auch der Freizeitsport in der Region von Olympia profitieren würde, insbesondere durch Investitionen in Sportstätten. Hoffnungen also auf der einen Seite, Sorgen vor Milliardenkosten auf der anderen.
Kavi Karoschi war das über Reaktionen auf den Plan, unter anderem von Berlin und Brandenburg, sich für Olympische Spiele zu bewerben. Themenwechsel. Schreck in der Morgenstunde für einige Menschen in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Plötzlich fuhren Polizeiwagen vor, Einsatzkräfte durchsuchten ein Einfamilienhaus. Der Grund, wie sich später herausstellte, mögliche Unterstützung der ostukrainischen sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die unter russischer Kontrolle stehen. RB24-Reporter Carsten Steinmetz war heute in Zernsdorf.
Es war heute früh gegen 8 Uhr, als es im sehr beschaulichen nördlichen Teil von Zernsdorf auf einmal hektisch wurde. Anwohnerin Doris Köhler hat den Polizeieinsatz genau beobachtet.
Na, ich bin heute früh mit meinen Hunden rausgegangen zum Spazierengehen und da stand die Straße voller Polizei. Die sind da drüben rein ins Haus, auf dem Grundstück überall rumgelaufen. Ich habe es also noch eine ganze Weile sehen können, über eine Stunde so, ja, weil ich vom Küchenfenster aus genau den Blick hier aufs Grundstück habe. Und da habe ich gesehen, dass da jede Menge hin und her lief, in eine Garage rein, hinten neben der Garage. Garage durch.
Thomas Schmidt wohnt direkt neben dem Haus, das durchsucht worden ist. Auch er hatte die Einsatzkräfte genau im Blick.
Polizei und BKA auf den Rücken und mit Stichwesten, also Schutzwesten.
Die Bundesanwaltschaft hat das Einfamilienhaus, auf dessen Grundstück eine Deutschlandfahne weht, durchsuchen lassen. Es geht um möglicherweise illegale Warentransporte in die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Die Gebiete sind von Russland besetzt. Die Volksrepubliken werden von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft. Was ihr Nachbar damit zu tun haben könnte, Thomas Schmidt und seine Frau Dorothea zucken mit den Schultern.
Da wissen wir nichts, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wir sind nicht so.
Nicht so eng. Zu einer Festnahme ist es in Zernsdorf nicht gekommen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, der Einsatz stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Verein mit dem Namen Friedensbrücke Kriegsopferhilfe. Laut der Website des Vereins unterstütze dieser seit 2015 Menschen in Kriegsgebieten.
RW24-Reporter Carsten Steinmetz war das über die Razzia heute früh in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Zufriedene Gesichter gab es heute bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Messe Berlin GmbH für 2024. Das landeseigene Unternehmen sieht sich wieder auf Erfolgskurs, nach Jahren, in denen es sich noch von den Folgen der Corona-Pandemie und den Lockdowns erholen musste. Pläne für die Zukunft gibt's jetzt auch. Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel kennt die Details.
Von Rekorden und historischen Zahlen spricht Mario Tobias, der Chef der Messe Berlin GmbH. Auf rund 481 Millionen Euro Umsatz brachte es die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr. Es ist das beste Ergebnis in der Geschichte der Messe Berlin. Was Tobias besonders wichtig ist:
Wir haben vor allem in unserem Kerngeschäft, also in dem, was uns ausmacht, nämlich Messe- und Kongressstandort hier in Berlin zu sein, da haben wir ein extrem gutes Ergebnis gemacht. 325,5 Millionen Euro. Also rund 70% fast unserer Umsätze wirklich aus dem Kerngeschäft.
Denn in der Tat hatte in den vergangenen Jahren noch ein zweiter Geschäftszweig an Bedeutung gewonnen. Seit 2022 baute die Messe Berlin im Auftrag des Landes Berlin auch das Geflüchtetenankunftszentrum in Tegel aus und ist dort auch für Facility-, Sicherheits- und Servicedienstleistungen zuständig. Immerhin 155 Millionen Euro Umsatz brachte das der Messe 2024 ein. Und damit auch Kritik. Die veranschlagten Kosten seien zu hoch. Die Messe verdiene reichlich am Geschäft mit den Unterkünften. 25 Millionen Euro des Jahresüberschusses wurden damit erwirtschaftet. Knapp die Hälfte des gesamten Überschusses. Doch Messechef Tobias weist diese Kritik zurück. Man habe dem Land Berlin in der Not geholfen und tue dies auch weiterhin.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir ein Teil der Lösung sind und nicht ein Teil des Problems.
Zuversichtlich blicken er und sein Mitgeschäftsführer Dirk Hoffmann in die Zukunft. Im nächsten Jahr geht das Unternehmen mit einer neuen Medizintechnikmesse in Singapur an den Start und mit einem weiteren Ableger der Tourismusmesse ITB in Mexiko. Auslandsaktivitäten, von denen man sich erhofft, dass das nicht nur Geld bringt, sondern auch neue Kunden am Berliner Standort. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr fallen allerdings geringer aus als die Zahlen im vergangenen Jahr, weil die großen Leitmessen wie die Verkehrstechnikmesse InnoTrans und die Luftfahrtmesse ILA nur alle zwei Jahre stattfinden. Und so sagt Hoffmann:
Wir rechnen in diesem Geschäftsjahr mit einem niedrigen, einstelligen Millionenbetrag als Gewinn.
Investiert werden soll nicht nur in die Modernisierung der Berliner Messe, Hallen, sondern auch in Nachhaltigkeit. Ein erster Schritt wurde dafür schon getan. Unterm Funkturm ist die größte Photovoltaik-Dachanlage in Berlin entstanden.
Gute Bilanz also der Messe Berlin, Thorsten Gabriel informierte. Und dann auch das, der Karneval der Kulturen in Berlin steht für Vielfalt und Toleranz und sieht sich in diesem Jahr allerdings vor besonderen Herausforderungen. Mit einem verschärften Sicherheitskonzept wollen die Veranstalter das Fest vor Amokläufen schützen. Und es gibt eine wichtige Änderung, was den Umzug selbst angeht. RBB-Reporter Paul Vorreiter hat die Details.
Anders als sonst zieht der Karneval der Kulturen diesmal nicht durch Kreuzberg. Wegen einer Großbaustelle in der Gneisenaustraße findet der Umzug in Friedrichshain statt. Er startet mit 67 Gruppen am Pfingstsonntag um 13.30 Uhr an der Frankfurter Allee und zieht von dort Richtung Alexanderplatz. Eine besondere Herausforderung dabei: der Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Allee, der mit seiner Vegetation möglichst unbeschadet bleiben soll.
Wir haben schützenswerte Grünflächen und was mir ein großes Anliegen ist, dass, und dazu gibt es extra Aktion, dass diese mitgeschützt werden. Also sowohl von uns, da kann nicht immer alles abgesperrt werden, weil das ist gefährlich, aber wir rufen dazu auf, achtsam mit ihnen umzugehen, sie möglichst nicht zu betreten.
Appelliert Eiser Tubinger vom Leitungsteam des Karnevals der Kulturen. Ziel des Umzugs ist das Kino Kosmos. Dort steht eine Tribüne, auf der sich die einzelnen Akteure nach Ankunft jeweils nochmal für 90 Sekunden präsentieren können. Die letzte Gruppe macht sich um 19 Uhr auf den Weg. Gegen 22 Uhr soll der Umzug vorbei sein. Die Veranstalter hoffen auch darauf, eindrucksvolle Bilder auf der historischen Meile zu schaffen. Als Kontrast zur Vergangenheit der Straße, die zu DDR-Zeiten für Paraden genutzt wurde. Beim Umzug nehmen traditionell rund 600.000 Menschen teil. Spannend wird sein, ob das auch in neuer Nachbarschaft gelingt.
Ich glaube, was man wissen sollte, ist im Umzug, die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee sind ein Denkmal. Und Denkmäler sind ja auch dafür da, genutzt zu werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Besuchende und bei den Künstlerinnen und Künstlern weiß ich das, aber auch die Anwohnenden, vielleicht mit uns zusammen noch mal einen ganz denkwürdigen Augenblick herbeirufen.
So Aysa Tubinger. Sie erinnerte auch an die Wurzeln des Karnevals, der in den 90er Jahren nach den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen entstanden ist.
Soweit unser Reporter Paul Vorreiter. Der Karneval der Kulturen zieht also dieses Jahr durch Friedrichshain. Das Fest bleibt aber wie gewohnt am Blücherplatz in Kreuzberg. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Zu finden auch in unserer App.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie. Power to Heat, damit wird die Umwandlung von Strom in Wärme bezeichnet. In Ludwigsfelde ist jetzt ein Pilotprojekt in Betrieb gegangen, bei dem ungenutzter Windstrom Wasser für Fernwärme erhitzt. Grünstrom und Wärme sollen nicht nur das Gewerbegebiet mit dem Mercedes-Werk, sondern auch Einwohner der wachsenden Stadt versorgen. Unser Wirtschaftsreporter Johannes Frevel stellt das Projekt vor.
Ein Sockel in Grüntönen, darüber streckt sich der weiße Turm des Windrades 160 Meter in die Höhe. Die dunkelgrüne blecherne Tür am Fuß des Windradturms wird geöffnet. Drinnen rauschen Lüfter, die die Elektrik kühlen. Das neue Windrad steht am Gewerbegebiet Ludwigsfelde. Oben treiben drei 138 Meter lange Flügel einen Generator an. Der kann je nach Windstärke bis zu 4,2 Megawatt Strom liefern. Ist der Strompreis hoch genug, speist der Ludwigsfelder Nahversorger Edisterm den Strom in das Stromnetz ein. Sinkt der Strompreis, wird mit dem Windstrom Wasser für das lokale Fernwärmenetz gekocht. Edisterm-Geschäftsführer Alexander Vogel hofft, dass sich das Geschäftskonzept des Pilotprojekts langfristig rechnet.
Das Wärmegeschäft ist natürlich wie jedes Energiegeschäft von vielen politischen Randbedingungen abhängig. Wir glauben, dass gerade die Fernwärme als eine wesentliche Option der Wärmewende Bestand haben wird und auch ausgebaut werden muss. Wir haben uns hier ein klares Ziel gesetzt, wie wir das Wärmenetz dekarbonisieren. Und dazu wird die Politik sicherlich ihren Beitrag leisten, dass das in Zukunft für alle Bürger und für Gewerbe und Industrie auch im Wärmesektor bezahlbar bleibt.
Fernwärme aus Windstrom, die braucht nicht nur das benachbarte Mercedes-Werk in Ludwigsfelde, etwa für seine Lackierkabinen, sondern auch die Stadt Ludwigsfelde. Die sei in den vergangenen 9 Jahren um 20% Einwohner gewachsen, resümiert Bürgermeister Andreas Igel. Sie alle wollen im Winter warme Füße.
Momentan wird ein Großteil der lokalen Wärme eben auf Erdgasbasis erzeugt, in Kraft-Wärme-Kopplung, aber auch rein fossil. Und da wollen wir ja weg von. Und wir haben damit die Chance, grüne Energie in das Fernwärmenetz einzuspeisen. Und das machen wir auf der Grundlage unserer Fernwärmeplanung.
Ein Windrad für Fernwärme und dazu Strom für Industrie und Wohnungen in Ludwigsfelde, das war ein dickes Brett. Windrad-Projektplaner Michael Rachermann kämpfte dafür 15 Jahre lang mit den Windmühlenflügeln der Bürokratie.
Insofern haben wir uns jetzt über 15 Jahre mit Ludwigsfelde aufgehalten, in unterschiedlichen Aggregatzuständen von Fassungslosigkeit bis starke Demotivation, geht es überhaupt weiter. Aber irgendwann kam immer wieder so ein kleiner Lichtblick, dass wir sagten, nee, wir bleiben da dran, wir wollen es hier errichten. Und jetzt, 15 Jahre später, seit den ersten Ideen, ist es endlich Realität geworden.
Jetzt dreht sich das Windrad. Es liefert Strom und Wärme für Ludwigsfelde.
Strom aus Windenergie für die Wärmeversorgung nutzen. Johannes Frevel stellte ein Projekt im brandenburgischen Ludwigsfelde vor.
ARD Infonacht. Nachrichten.
20.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Eine von Israel und den USA unterstützte Stiftung hat mit der Verteilung von Hilfsgütern an Palästinenser im Gazastreifen begonnen. Dabei ist es jedoch zu chaotischen Szenen gekommen. Es soll Tote und Verletzte gegeben haben. Aus der Nachrichtenredaktion Daniel Runge.
Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichten, wurde das neue Verteilzentrum von tausenden Palästinensern gestürmt und teilweise geplündert. Die Menschen durchbrachen die Zäune und trieben das Personal in die Flucht. Erst als israelische Soldaten und amerikanische Wachleute auftauchten und Warnschüsse abgaben, beruhigte sich die Lage wieder. Das neue Verteilzentrum in Rafah hatte erst gestern die Arbeit aufgenommen. Internationale Kritiker sagen, Israel und die USA würden damit die UNO und andere Hilfsorganisationen umgehen.
Im Mordprozess um den mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriff auf dem Solinger Stadtfest hat der Angeklagte zu Beginn ein Geständnis abgelegt. Er habe Unschuldige getötet und verdiene eine lebenslange Freiheitsstrafe, ließ der 27-Jährige vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf über seine Verteidigung erklären. Bei dem Angriff im vorigen Sommer waren 3 Menschen ums Leben gekommen und 8 schwer verletzt worden. Der Anklageschrift zufolge soll der Asylbewerber im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat gehandelt haben. Der Autofahrer, der sein Fahrzeug in Liverpool in eine Menschenmenge gesteuert hat, stand vermutlich unter Drogen. Das hat die Polizei am Nachmittag bekannt gegeben. Aus London, Valerie Krall.
Neue Informationen über das Motiv der Tat teilte die Polizei in ihrer Pressekonferenz am Nachmittag nicht mit. Allerdings gab es zumindest Details darüber, wie der Täter überhaupt in die Water Street in Liverpool gelangen konnte. Das Gelände war wegen der Meisterfeier des FC Liverpool eigentlich großräumig abgesperrt. Der Fahrer sei allerdings wohl hinter einem Krankenwagen hergefahren, für den die Absperrung kurzzeitig geöffnet worden war. Der 53-jährige Brite fuhr dann in die Menge und verletzte mehrere Dutzend Menschen.
Angesichts anhaltender russischer Angriffe auf die Ukraine fordert Bundesaußenminister Wadefuhl einen Schulterschluss mit den USA. Der Druck auf Russland müsse aufrechterhalten werden, damit Kremlchef Putin an den Verhandlungstisch komme, sagte Wadefuhl vor seinem Abflug in die USA. Die Sanktionen müssten verschärft werden. Wadefuhl beginnt morgen seinen Antrittsbesuch in den USA. Er will mit US-Außenminister Rubio über ein gemeinsames Vorgehen bei den aktuellen Krisen beraten. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht gebietsweise Regen und einzelne Gewitter, im Südosten noch trocken, Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Morgen im Osten und Süden Schauer und Gewitter, zeitweise stürmisch, von Westen später freundlicher, Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Donnerstag gebietsweise Schauer bei 15 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Die ARD Infonacht.
Mit Reza Wafa. Ich liefere nochmal jetzt den Verkehrsservice erstmal nach. Eine Meldung für Langenhagen im Bereich am Pferdemarkt. Zwischen Gaußstraße und Walsroder Straße wurde eine Flakgranate gefunden und wird noch heute kontrolliert gesprengt. Der Bereich von ca. 200 Metern um die Fundstelle ist noch gesperrt. Das war es aber auch schon mit den Verkehrsmeldungen. Jetzt geht's hier weiter in der ARD Infonacht. Es geht um einen verschwenderischen Umgang mit Milliardenkrediten. Genau davor warnt der Bundesrechnungshof. Konkret warnt der Rechnungshof davor, unbedacht mit Geld beim Ausbau der Bundeswehr umzugehen. Der Bericht kommt vor dem Hintergrund, dass die Bundeswehr künftig nahezu unbegrenzt finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, hatte der Kanzler ja angekündigt. Was ist in dem Bericht? Was steht da? Und warum ist er erst jetzt vorgelegt worden? Dazu Sebastian Tittelbach.
Der Grund, weshalb der Bundesrechnungshof seinen Sonderbericht geschrieben hat, liegt 2 Monate zurück. Noch vor Beginn seiner Kanzlerschaft kündigte Friedrich Merz an, dass der Bund die Verteidigungsausgaben massiv aufstocken werde.
Ich will es sehr deutlich sagen. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Für die einen war das der Bruch eines Wahlversprechens, für andere ist es eine sicherheitspolitische Notwendigkeit. Für den Bundesrechnungshof war diese Ankündigung von Merz ein Alarmsignal. Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller bringt es auf den Punkt. Aus whatever it takes darf nicht Geld spielt keine Rolle werden.
Der neue finanzielle Spielraum ist eine Chance und zugleich eine Verpflichtung. Und es sei ausdrücklich hervorgehoben, Die Lockerung der Schuldenregel hat ihren Preis. Schulden kosten nämlich Zinsen.
Whatever it takes bedeutet im Klartext, durch die geänderte Schuldenregel kann der Bund jetzt dauerhaft und unbegrenzt Kredite für die Verteidigung aufnehmen. Nun warnt der Bundesrechnungshof, wenn einer Organisation plötzlich deutlich mehr Geld zur Verfügung stehe, steige das Risiko für unwirtschaftliches Handeln, besonders unter Zeitdruck. Und gerade der Bundeswehr sei es in der Vergangenheit oft nicht gelungen, Geld zielgerichtet zu verwenden.
Wir können den oft unwirtschaftlichen Umgang mit finanziellen Mitteln belegen. Mit unseren Prüfungserkenntnissen. Jetzt ist die Bundeswehr mit erheblich mehr finanziellen Mitteln ausgestattet. Umso mehr ist sie in der Pflicht, verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen und die Wirkung der Verteidigungsausgaben spürbar zu erhöhen.
Ein Beispiel, wo das nicht geklappt hat. Gerade erst fiel die Bundeswehr damit auf, dass sie für mehr als 3 Millionen Euro 3D-Drucker angeschafft hat, um Ersatzteile selbst zu produzieren, was offenbar aber kaum genutzt werde. Der Rechnungshof empfiehlt, dass es bei der Beschaffung eine Balance geben müsse zwischen Zeit, Kosten und Qualität und es brauche wirksame Kontrollen. Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp, CDU, warnt vor dem Irrtum, allein mit Geld die Probleme der Bundeswehr lösen zu können.
Mit Geld kann man einen Krieg nicht gewinnen und Geld schreckt auch nicht ab. Und deswegen müssen wir über militärische Fähigkeiten reden und über den notwendigen Beitrag Deutschlands auch zur Bündnisverteidigung in der NATO. Das sind die Themen, über die wir in den nächsten Jahren in diesen geänderten Haushaltsbedingungen miteinander diskutieren müssen.
Auch nach Einschätzung der Rechnungsprüfer ist es mit Geld allein nicht getan. Die Bundeswehr müsse sich gleichzeitig organisatorisch und personell verändern. Die Soldaten würden immer älter, seien mit zu vielen Verwaltungsaufgaben beschäftigt. Es brauche mehr Truppe und jüngere Zeitsoldaten, sagt Kai Scheller.
Die gleiche Entschlossenheit wie bei der Finanzierung der Verteidigungsausgaben ist jetzt nötig bei der Neuausrichtung der Organisation und der Personalstruktur der Bundeswehr. Auch hier muss umgesteuert werden.
Fazit des Berichts: Es werde dauern und es werde anstrengend, bis die Bundeswehr fit für ihren Kernauftrag sei.
Wirtschaft.
Nach 2 Jahren Rezession in Deutschland wird es jetzt wohl noch ein drittes Jahr geben. Davon geht die Deutsche Industrie- und Handelskammer aus. Es wäre das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es so eine lange Phase mit schrumpfendem Bruttoinlandsprodukt gibt. Die DIHK hat etwa 23.000 Mitgliedsunternehmen nach ihrer Einschätzung der Geschäftslage gefragt. Das Ergebnis überwiegend pessimistisch. Anja Dobrydinsky dazu.
Um 0,3 Prozentpunkte schrumpfen wird das Bruttoinlandsprodukt wohl in diesem Jahr, sagt die DIHK voraus. Im Herbst war ihre Prognose noch düsterer. Dann aber liefen die ersten 3 Monate 2025 besser als erwartet. Leider habe das nur daran gelegen, dass die Unternehmen in Erwartung der US-Zölle ein paar Geschäfte vorgezogen haben, erklärt DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikow.
Wenn Sie wissen, am 2. April wird aus den USA der Liberation Day wahrscheinlich umfangreiche Zollankündigungen erfolgen, dann führen wir das eben auf die Vorzieheffekte zurück.
Inzwischen schätzt 1/4 der deutschen Firmen ihre Geschäftslage als schlecht ein. Ebenso viele glauben, dass sie sich noch verschlechtern wird. Das ist die pessimistischste Einschätzung seit der Corona-Pandemie. Nur eine Minderheit erwartet, dass es bald wieder bergauf geht. Eine leichte Erholung gibt es in der Industrie und im Baugewerbe. Die geht vermutlich auf das Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro zurück. Allerdings muss dieses Geld für 12 Jahre reichen, gibt Helena Melnikow zu bedenken. Dann seien es nur noch rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. Davon dürfe man nicht die Welt erwarten. Insgesamt plant knapp jeder dritte Betrieb, weniger zu investieren. Und wenn die Firmen Geld ausgeben, dann nicht für Innovationen oder zum Expandieren.
Das geht alles nur in Ersatzbedarf oder in den Bereich Rationalisierung. So, das heißt, ich ersetze nur noch, was ich ohnehin ersetzen muss, um das am Laufen zu halten. Oder ich investiere in einen Bereich, der mir eventuell Kosten spart.
Warum ist die Wirtschaft so pessimistisch? Die Mehrheit gibt die Schuld der Politik. Auf Nachfrage erläutern sie, was sie damit meinen. Die Behörden arbeiten ihnen zu langsam, Genehmigungsverfahren ziehen sich und es wird zu wenig gegen drohende oder schon existierende Zölle unternommen. Die IHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikow kritisiert, dass sich die Politik so auf die USA konzentriere. Dabei gäbe es zum Beispiel auch in Lateinamerika oder Asien interessante Märkte.
Wir vergessen eigentlich das, was sonst noch auf der Welt auf uns wartet. Wir brauchen ganz dringend neue Freihandelsabkommen. Mercosur ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Wir haben Indien, wir haben haben Indonesien.
Zu schaffen macht den Betrieben außerdem die schwache Nachfrage im Inland und die hohen Arbeits- und Energiekosten. Die DEHK fordert deshalb ein schnelles, kleines Konjunkturpaket von der neuen Bundesregierung.
Senkung der Stromsteuer, das kann der Bund alleine. Da braucht er keine Länder, keine Kommunen zu. Halbierung der Übertragungsnetzentgelte. All diese Punkte, wo ich sage, das kann ich auch bis zum Sommer umsetzen und es ist auch angekündigt.
Die DEHK begrüßt, dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll. Das sei ein Schritt in Richtung weniger Bürokratie.
Wenn es um Erfindungen geht, haben Kinder und Jugendliche oft tolle Ideen. Eine Waschmaschine für unterwegs haben 10-Klässler in Oberbayern entwickelt, genauer an der Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell. Sie sind damit als eine der besten Schülerfirmen Bayerns ausgezeichnet worden. Jetzt bereiten sie sich auf den nächsten Wettbewerb vor. Sie wollen Deutschlands beste Schülerfirma werden. Darius Moivadian dazu.
In einem Klassenzimmer an der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell geht es ganz schön zu. Jungen und Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren sitzen in Kleingruppen zusammen. Sie sind in Ressorts wie Marketing oder Finanzen aufgeteilt. Manche arbeiten am Laptop, in der hinteren Ecke des Raumes wird fleißig genäht. Aber am Anfang war erstmal nur eine Idee, erinnert sich Laura.
Wir haben uns erstmal zusammengesetzt als Gruppe und überlegt, was denn so alltägliche Probleme sind, die wir immer haben. Da kamen wir auf die Idee, es ist doch immer schwierig, seine Wäsche auf Reisen zu waschen. Muss man sie immer in irgendeinem dreckigen Waschbecken waschen und dann hat man nasse Hände und dann ist alles irgendwann nass und dreckig. Und da kamen wir auf die Idee, dass wir einen Waschbeutel machen, in dem man praktisch und sauber seine Wäsche waschen kann.
Entstanden ist der sogenannte Washbag, eine kleine selbstgenähte Tasche. Sie schaut ähnlich aus wie ein wasserdichter Packsack, wie man ihn zum Beispiel vom Kanufahren kennt. Dazu kommt ein Materialbeutel mit natürlich abbaubarer Kernseife und Lufferschwämmen aus Kürbisgurke. Laura, stellvertretender Vorstand von Combo, sie erklärt:
Der Washbag funktioniert so, dass man ein dreckiges Kleidungsstück in den Beutel reinschmeißt, dazu die Luffa-Gurkenschwämme, die ein bisschen Reibung erzeugen, dann von der Sonettseife, die wir mit dazugeben, ein bisschen was abraspelt und dann den Beutel so halb voll mit Wasser macht, ihn dann zufaltet, zuklipst und dann schüttelt, reibt, knetet, bis man das Gefühl hat, die Wäsche ist sauber.
Die Waschtasche für unterwegs haben die Zehntklässler zwar nicht erfunden, aber sie haben das Produkt nachhaltig gemacht. Sie nutzen Stoffreste aus Produktionsabfällen eines Outdoor-Herstellers. Außerdem wissen sie sich zu präsentieren. Lehrerin Katja Trostet-Zingone jedenfalls sieht das Projekt rundum positiv.
Es ist ja auch ihre Geschäftsidee, die sie entwickelt haben. Es ist keine Vorgabe, sondern sie entwickeln die wirklich aus dem Team heraus. Und man merkt, dass sie darin aufgehen und dann selbst motiviert auch arbeiten und Aufgaben stellen. Und das ist, denke ich, mehr kann man gar nicht wollen als Lehrkraft.
Momentan bereiten sich die 15- und 16-Jährigen auf den Bundeswettbewerb in Köln Anfang Juni vor. Dort wollen sie mit ihrem Washbag zur besten Schülerfirma Deutschlands gekürt werden. Die Waschtasche kann man übrigens schon kaufen, aber nur auf den Schulmärkten. Vielleicht gibt es aber deine Waschmaschine für unterwegs, wie sie es nennen, ja auch irgendwann im Handel.
Die ARD-Infonacht hier mit einem wichtigen Verkehrshinweis. Achtung, ein Falschfahrer auf der A480 Gießener Ring, Gießen-Reiskirchen zwischen Wettenberg und Gießener Nordkreuz. Kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen, fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A480 Gießener Ring, Gießen-Reiskirchen zwischen Wettenberg und Gießener Nordkreuz ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht da also in beiden Richtungen.
Die ARD-Infonacht.
Bis zu 30 Kilo Plastikmüll produziert jeder von uns in Deutschland im Jahr. Tendenz steigend. Das meiste davon ist Verpackungsmüll. Der landet oft schon nach einmaliger Benutzung im Abfall. Und in Müllverbrennungsanlagen. Weil diese Strom und Wärme erzeugen, gilt das Verbrennen vom Plastik offiziell als Recycling. Wirklich wieder als neue Plastikprodukte nutzbar gemacht, wird aber nur ein ganz kleiner Teil. Ein Startup will das ändern. Es ist dafür eigens von Konstanz nach Leipzig gezogen und hat jetzt sein Konzept vorgestellt. Ralf Geißler.
Timo Witt verspricht Plastik ohne schlechtes Gewissen. Daran forscht der 37-Jährige seit Jahren. Nun soll der Traum durch seine Firma Evaloop Wirklichkeit werden.
der Teil, der heute schlecht oder gar nicht recycelt werden kann, also der eigentlich heute in der Verbrennung landet, das ist unser Rohstoff. Mit dem starten wir, um dieses Plastikproblem genau an der Wurzel anzupacken.
Dafür geht Witts Firma neue Wege. Bisher wird Plastik beim Recycling geschmolzen und zu neuen Produkten gegossen. Doch mit jeder Runde sinkt die Qualität. Das Material wird milchig grau. Evaloop will Plastik deshalb nicht mehr einschmelzen, sondern es chemisch recyceln, die Moleküle aufbrechen.
Von Kunststoff, das sind ja ganz lange Molekülketten. Das kann man sich so ein bisschen wie lange Haare vorstellen. Und dadurch, dass diese Haare dann häufig auch so ein Knäuel bilden, sind die dann ja richtig verworren. Und was wir machen, genau dasselbe, wie man beim Haar machen würde, wir nehmen eine Schere, wir schneiden diese Haare durch, haben dann kurze Fragmente. Und diese Bruchstücke, die können wir dann im nächsten Schritt zusammensetzen, um dann neue Molekülketten, neue Polymerketten zu erhalten.
Beim Recycling entsteht so ein neuer Kunststoff, den die Forscher Evomer nennen. Aus dem, sagt Timo Witt, könne man Verpackungen machen, Parkbänke oder Babyschnuller. Das Beste aber, das Material baue sich unter bestimmten Umwelteinflüssen nach ein paar Jahren ab. Das Mikroplastikproblem löse man quasi gleich mit. Klingt ambitioniert. Tatsächlich muss die Firma aber noch beweisen, dass sie aus ihren Laborerfolgen ein Geschäftsmodell machen kann. Dass Witt mit seinen Kollegen zur Firmengründung nach Leipzig gezogen ist, nennt Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemko einen großen Erfolg.
Wir alle wissen, dass die Chemieindustrie unter einem ganz besonderen Druck steht. Wir alle sehen, was bei Dow Chemical momentan passiert. Wie geht es weiter mit der Chemie in Deutschland? Und wenn es da neue, kluge Konzepte gibt, dann kann das eine ganz neue Möglichkeit der wirtschaftlichen Wertschöpfung neue Industrien sein.
Evaloop hat sich vor allem aus einem Grund für Leipzig entschieden. Hier ist die mitteldeutsche Chemieregion nicht weit. In der entsteht das mit Kohlemilliarden geförderte Großforschungszentrum für die Transformation der Chemie, kurz CTC. Dessen Direktor Peter Seeberger hat Evaloop überzeugt, als erstes Start-up des CTC nach Sachsen zu kommen. Weitere sollen folgen.
Wir sprechen mit einer Reihe von kleinen und größeren Firmen. Eine Herausforderung für uns ist momentan der Platz für diese Firmen. Denn wenn es Chemiefirmen sind, dann brauchen die auch Laborplatz. Und Laborplatz ist eben teuer und ist rar gesät.
Evaloop ist in der Leipziger Bio-City untergekommen. Das Recycling im Industriemaßstab soll aber außerhalb der Großstadt angesiedelt werden. Wo ist noch offen? Mitgründer Timo Witt hofft, 2030 werde man zehntausende Tonnen des neuen Kunststoffs aus recyceltem Plastik herstellen.
Zwei Kriege beschäftigen Europa und Deutschland ja im Moment, in der Ukraine und in Gaza. Welche Rolle sollte Deutschland einnehmen? Was kann die Regierung tun? Was muss sie tun? Und was vielleicht auch nicht mehr? Darum ging es auf dem WDR-Europa-Forum mit Außenminister Johann Wadephul in Berlin. Julian Noten berichtet.
Die beiden Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen müssen enden. Dafür hat sich Außenminister Johann Wadephul bei seinem Interview beim WDR-Europa-Forum ausgesprochen und unterstrich damit noch einmal das, was Bundeskanzler Merz am Montag bei der Diskussionsveranstaltung gesagt hatte. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg begrüßte auch Außenminister Wadephul die vom Merz verkündete Aufhebung einer Reichweitenbegrenzung für gelieferte Waffen.
Wir müssen einfach eine Situation herbeiführen, wo die Ukraine nicht ständig mit mindestens einem Arm, der gefesselt auf dem Rücken ist, sich verteidigen muss gegen ja nach wie vor den völlig ungerechtfertigten, andauernden Angriff Russlands. Und deswegen ist diese Maßnahme richtig.
Gleichzeitig wolle man auch weitere Schritte ergreifen, um für einen Waffenstillstand in der Ukraine zu sorgen, sagte Wadephul vor einem bis auf dem letzten Platz gefüllten Publikum.
Das 18. Sanktionspaket wird vorbereitet, was in der Tat darauf abzielt, dass es Russland wirtschaftlich wehtun soll, um es zu motivieren, sich anders zu verhalten. Aber es wird nicht vermeidbar sein, dass es auch uns wehtut. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Auf deutsche Ansprüche muss da jetzt keine Rücksicht genommen werden, sondern wir meinen es wirklich ernst mit einer Motivation, mit einem Druck auch auf Russland, dass wir hier endlich zu Friedensverhandlungen kommen.
Neben dem Ukraine-Krieg äußerte sich Außenminister Wadephul auch zum Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Bundeskanzler Merz hatte am Montag beim WDR-Europa-Forum seine Kritik am Vorgehen der israelischen Armee verschärft. Auch Außenminister Wadephul sprach von einer unerträglichen Situation. Vor seiner USA-Reise wolle Wadephul noch seinen israelischen Amtskollegen anrufen und erneut Kritik äußern.
Wir stehen zum Staat Israel Deutschland hat eine besondere Verantwortung. Aber wir stehen auch zu den Menschen im Gazastreifen. Es sind Menschen und vor dem lieben Gott sind übrigens alle gleich und alle haben das gleiche Recht, ernährt zu werden, Medikamente zu bekommen und dass wir uns um sie kümmern und das machen wir.
Auch in den weiteren Diskussionsrunden war die verschärfte Haltung der Bundesregierung zum israelischen Vorgehen Thema. Nach Merz und Wadephul sprach auch der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Mirsch, von einem Völkerrechtsbruch.
Erstmal ist es, glaube ich, zentral, dass wir hier eine völkerrechtswidrige Aktion erleben, die immer weiter eskaliert. Ich glaube, wir müssen jetzt alles tun, damit dieses gestoppt wird.
Immer wieder gab es auch Applaus für solche Positionierungen, auch beim Thema Waffenlieferungen. Bundestagsmitglied Ricarda Lang von den Grünen forderte etwa ein Ende der Lieferungen an Israel.
Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen und hat dabei auch unsere Unterstützung. Aber mittlerweile werden diese Waffen nicht mehr nur zur Verteidigung genutzt, sondern sie werden auch zu völkerrechtswidrigen Angriffen genutzt und sie werden parallel zum Aushungern einer Zivilbevölkerung genutzt. Und deshalb finde ich sie im Moment nicht mehr richtig, die Waffenlieferung an Israel.
Kultur. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine der größten Kulturinstitutionen weltweit. Sie verwaltet Museen, Bibliotheken, Archive und Forschungseinrichtungen in Berlin, darunter die Museumsinsel, die Staatsbibliothek und das Geheime Staatsarchiv. Die SPK bewahrt zentrale Teile des kulturellen Erbes Deutschland und hat internationale Bedeutung für Kunst. Und mit einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel ist heute Hermann Patzinger als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz verabschiedet worden, nach 17 Jahren, mit vielen Höhen und Tiefen. Seine Nachfolgerin ist Marion Ackermann, vormals Generaldirektorin der Staatlichen Museen Dresden. Thomas Witzel ist beim feierlichen Festakt dabei gewesen und blickt auf fast zwei Jahrzehnte der Stiftung unter der Führung Patzingers zurück.
Man kann ja ein quasi royales Amt wie das des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, man kann es ausfüllen, man kann es erfüllen, man kann es auch übererfüllen. Sie aber, Herr Patzinger, Sie haben es zur Fülle an sich gemacht.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bei der feierlichen Verabschiedung von Hermann Patzinger nach 17 Amtsjahren.
Sie waren nicht nur der Präsident der SPK. Sie waren über zwei Jahrzehnte eine Konstante dieser Institution, Ihr Richtung- und Impulsgeber. Sie waren und sind ein großer Vitalist.
Hermann Patzinger brachte den schwerfälligen Tanker Stiftung Preußischer Kulturbesitz zum Laufen, wenn auch mit vielen Mühen und Kompromissen. Drei große Themen prägten seine Amtszeit: Bauen, Rückgabe und Reform. Dazu Hermann Patzinger im Gespräch.
Und natürlich war für mich ganz, ganz wichtig die Reformen der Stiftung, die wir zum erfolgreichen Abschluss gebracht haben, der Beginn einer Strategie für die gesamte Stiftung.
Ein Wissenschaftsgutachten hatte 2020 die Zerschlagung der Stiftung vorgeschlagen, der so höchst unterschiedlichen Einrichtungen angehören wie die staatlichen Museen oder die Staatsbibliothek. Stattdessen setzte Hermann Patzinger als Kompromiss eine größere Eigenständigkeit der Institutionen durch.
Das zweite ist das Humboldt-Forum. Als ich anfing, standen noch die Reste des Palastes der Republik. Das muss ich mal klar machen.
Das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss sowie das wiederaufgebaute neue Museum, wo heute die Feier stattfinden konnte, und die James-Simon-Galerie wurden in seiner Amtszeit fertiggestellt. Als wichtigstes Vorhaben entsteht derzeit als Neubau das Museum der Moderne, ein Bau, der von der Stiftung in dieser Form nie gewollt war. Hier konnte sich Patzinger aber nicht gegen die Politik, gegen Kulturstaatsministerin Monika Grütters durchsetzen. Hinzu kommt das Jahrhundertprojekt Sanierung Pergamonmuseum. Zu einer der wichtigsten Diskussionen des letzten Jahrzehnts wurde die Rückgabe von Raubgut aus der Kolonialzeit.
Und dass wir jetzt doch aber mit Rückgaben, mit Kooperationen, aber vor allem doch so viel an Zusammenarbeit im globalen Süden in Gang gebracht haben, dass sich der Charakter der Museen tiefgreifend verändert hat, das finde ich einfach gut. Und solche Dinge, das ist mir einfach wichtig und da bin ich glücklich, dass wir das so vorangebracht haben.
Man reagierte erst langsam und mit Verspätung, dann aber doch sehr entschieden mit der Rückgabe der prächtigen Benin-Bronzen. Oftmals lautlos und somit vorbildlich agierte die Stiftung beim Thema Rückgabe von während der NS-Zeit geraubten jüdischen Besitzes. Marion Ackermann wird es daher in vielem leichter haben, erbt dennoch auch einige Problembaustellen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimar äußerte seine Erwartungen an sie.
Ihr Wissen, Ihre Erfahrung, Ihre Kreativität und Durchsetzungskraft, die werden Sie hier brauchen, werden die SPK in eine gute Zukunft führen. Da bin ich mir sicher. Und Sie auch Das wird in den nächsten Jahren vielleicht wichtiger als in den vergangenen, international sichtbarer und konkurrenzfähiger machen.
Mehr Sichtbarkeit scheiterte in der Vergangenheit oft auch an der strukturellen Unterfinanzierung der Stiftung, aber nicht nur. Es braucht auch neue Ideen. Hier ist dann die Kunsthistorikerin und erfolgreiche Ausstellungsmacherin Marion Ackermann vielleicht zur rechten Zeit am rechten Ort angekommen.
Standpunkte.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist morgen zu Gast in Berlin bei Kanzler Merz und er dürfte mit einigen Erwartungen anreisen. Denn gerade erst hat Merz klargestellt, dass es für die Waffen, die der Westen an die Ukraine liefert, keine Reichweitenbeschränkung mehr gibt. Daraus könnte Selenskyj schließen, dass der Bundeskanzler von der Linie seines Vorgängers Scholz abweicht und in Betracht zieht, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu schicken. Eine gefährliche Strategie, findet die Märkische Oder-Zeitung.
Völkerrechtlich ist das in Ordnung. Militärisch kann es für die Ukraine sinnvoll sein. Aber ist es auch klug? Auch wenn der Kreml möglicherweise nur auf Härte und Konsequenz reagiert, wie wird die Reaktion des ehemaligen Straßenschlägers Putin ausfallen? Es stimmt, Straßenschläger riechen Angst. Aber sie müssen auch immer wieder beweisen, der Stärkere zu sein. Das ist gefährlich.
Ganz anders sieht das die Welt. Die Zeitung kommentiert, der Ankündigung müssen jetzt auch Taten folgen. Nur dann geht sie weit genug.
Nun wäre es zusätzlich noch notwendig, dass Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper liefert, weil die Aufhebung der Einsatzbeschränkungen wenig nützt, wenn die Ukraine nur über ein kleines Arsenal an westlichen Waffen verfügt, die den russischen Rückraum überhaupt erreichen können. Politisch sendet die Entscheidung von Merz ein wichtiges Signal an Russland. Es macht nämlich klar, dass russische Eskalationen nicht unbeantwortet bleiben. Und Stärke ist nun mal die einzige Sprache, die Russlands Diktator versteht.
Von außen zur Innenpolitik. Eines der größten Streitthemen in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD war die Migrationspolitik. Im Kabinett soll jetzt zum ersten Mal über zentrale Beschlüsse beraten werden. Und zwar geht es um zwei Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt. Der Familiennachzug, zum Beispiel für Bürgerkriegsflüchtlinge, soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Außerdem soll die sogenannte Turbo-Einbürgerung wieder abgeschafft werden. Überfällig und gerechtfertigt findet das die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Wer Zurückweisungen, Abschiebungen und die Unterbindung des Familiennachzugs für Flüchtlinge für grausam hält, der sollte dafür zunächst diejenigen verantwortlich machen, welche die Ursachen für diese Maßnahmen geschaffen haben. Diejenigen also, die wider deutsche Interessen und den Geist deutschen und europäischen Rechts jahrelang eine globale Einladungspolitik betrieben haben. Die neue Koalition, immerhin teilidentisch mit der alten, hat dagegen schnell wichtige Zeichen gesetzt. Es war klar, dass das verteufelt werden würde. Aber was soll an einer Rückkehr zur Normalität falsch sein? Es werden keine Familien auseinandergerissen, es wird nicht inhuman gehandelt, sondern versucht, die Ausnutzung unseres Systems zu stoppen.
Unser Gastkommentatorin Beatrice Achterberg, Politikredakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung Berlin, ist allerdings skeptisch, ob Dobrindts Vorschläge auch den Praxistest bestehen.
Gelingt diesem Mann die Wende in der Migrationspolitik? Auf den ersten Blick sieht es ganz danach aus. Keine 24 Stunden nach seinem Amtsantritt als Innenminister gab Alexander Dobrindt eine klare Anweisung. Die Bundespolizei soll sogenannten Schutzsuchenden aus sicheren Herkunftsländern künftig die Einreise verweigern können. Ein deutlicher Bruch mit dem Kurs der Ära Merkel. Doch der Realitätstest kam schnell. Noch immer kommen viele Migranten über die Grenze. Oft reicht es aus, das Wort Asyl sagen zu können. Trotzdem ist die Botschaft klar. Dobrindt macht die innere Sicherheit zur Priorität. Der Familiennachzug für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus soll für 2 Jahre gestoppt werden. Und die sogenannte Turbo-Einbürgerung wird wieder abgeschafft. 2 Maßnahmen, die vor allem eines zeigen: einen Kurswechsel. Doch ob das reicht für eine echte Wende in der Migrationspolitik? Das wird sich zeigen. An der Grenze und im Alltag.
Die Meinung von Beatrice Achterberg von der Neuen Zürcher Zeitung. Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Mareike Markusch.
Es
sind rhetorisch ganz andere Klänge von Bundeskanzler Merz. Er ist nämlich der Auffassung, der Ukraine-Krieg wird nicht mehr so schnell enden. Chancen auf eine baldige Waffenruhe sieht der Kanzler nicht. Tja, so hat er sich geäußert auf seiner Reise in Finnland. Wie er jetzt, welche Strategie in Deutschland da jetzt gehen sollte, dazu hören Sie gleich mehr nach den Nachrichten um Mitternacht hier in der ARD-Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Wolfgang Berger. In einem Hilfsgüterverteilzentrum im Süden des Gazastreifens ist es zu chaotischen Szenen gekommen. Tausende Menschen stürmten die Einrichtung in Rafah, um an Lebensmittel zu gelangen. Drei Menschen sollen dabei durch Schüsse getötet worden sein. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Zeugen zufolge brach das Chaos aus, als verzweifelte Menschen die Zäune des Zentrums der US-Hilfsorganisation GHF durchbrachen und das Personal zwangen, sich zurückzuziehen. Dann seien Schüsse gefallen und israelische Kampfflugzeuge über den Schauplatz geflogen. Auch ein Panzer habe in der Ferne gefeuert. Laut israelischer Armee hatten Soldaten in der Umgebung Warnschüsse abgegeben. Die GHF erklärte, ihre Mitarbeiter seien zurückgewichen, um einigen wenigen Bewohnern des Gazastreifens die sichere Entgegennahme von Hilfsgütern zu ermöglichen. Der normale Betrieb sei jedoch rasch wieder aufgenommen worden.
US-Präsident Trump hat in seiner Kritik an Kreml-Chef Putin noch einmal nachgelegt. Der Republikaner schrieb wörtlich auf seiner Online-Plattform Truth Social: Putin begreift nicht, dass Russland ohne mich bereits viele wirklich schlimme Dinge passiert wären. Er spielt mit dem Feuer. Trump hatte schon am Wochenende ungewöhnlich scharfe Kritik an Putin geübt. Zuvor hatte das russische Militär die Ukraine erneut mit Raketen und hunderten Drohnen angegriffen. Im Prozess um den Messerangriff von Solingen mit drei Toten hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, räumte der 27-Jährige vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ein. Aus Düsseldorf René Rabenschlag.
Sowohl der Bundesanwalt als auch Vertreter der Opfer glauben nicht, dass dieses Bedauern ehrlich sei. Selbst sprach der syrische Asylbewerber bis auf eine kurze Ausnahme nicht. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, als selbsternannter Kämpfer des Heiligen Kriegs im Namen der Terrorvereinigung IS gehandelt zu haben. Sie will anhand von zahlreichen Chatverläufen und Handydaten nachweisen, dass sich der mutmaßliche Täter seit 2019 mit islamistischen Inhalten beschäftigt hat. Für den Prozess sind 21 weitere Tage angesetzt, an denen um die 50 Zeugen gehört werden sollen.
Eintracht Braunschweig bleibt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen spielten im Relegationsrückspiel gegen Saarbrücken 2:2 nach Verlängerung und sicherten sich damit den Klassenerhalt. In der regulären Spielzeit hatte Saarbrücken das 0:2 aus dem Hinspiel aufgeholt, durch Tore von Krüger und Brünker. In der Verlängerung trafen dann die Michele Sanchez und Philippe für Braunschweig. Das waren die Nachrichten.